Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und dobrý den. Aus dem Studio grüßt Sie Daniela Honigmann. Ich begleite Sie an diesem Donnerstag durch unser Programm und das erwartet Sie. Die Unstimmigkeiten zwischen Regierung und Staatspräsident in Tschechien vertiefen sich. Dabei geht es derzeit um die Frage, wer die tschechische Delegation beim NATO-Gipfel im Juli leiten wird. Präsident Pavel hat sich dazu nun mit einem Brief an Premier Babiš gewandt und was da drin steht, das erfahren Sie in unserem ersten Tagesecho-Beitrag. Im zweiten geht es um internationale Geheimdienstermittlungen gegen russische Hacker, an denen sich auch Tschechien beteiligt hat. Und danach stellen wir Ihnen noch das Programm der diesjährigen Grenzland-Filmtage vor, die heute in Selb und in Asch beginnen. Wir starten aber mit den Kurzmeldungen. Ich übergebe an Markéta Karlíková.
Die Nachrichten.
Laut dem tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel muss man abwarten, ob die Waffenruhe im Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran konkrete Ergebnisse bringt und ob die Kampfhandlungen nicht wieder aufgenommen werden. Er sagte dies am Mittwoch in einem Podcast des Servers Seznam Zprávy. Der angekündigte Regimewechsel im Iran habe nicht stattgefunden, merkte Pavel an. Zudem ist es ihm zufolge nicht klar, ob es gelinge, das iranische Atom- und Raketenprogramm einzustellen. 5 Oppositionsparteien haben die Einberufung einer Sondersitzung des tschechischen Abgeordnetenhauses beantragt. Die Oppositionsparlamentarier wollen über Sicherheit, Wirtschaft und öffentlich-rechtliche Medien sprechen. Der ODS-Fraktionsvorsitzende Marek Benda warf der Regierung bei diesem Anlass Chaos in allen Bereichen vor. Die Regierung regiere nicht, nehme den Bürgern aufgrund steigender Treibstoffpreise Geld ab, reagiere schlecht auf die Sicherheitslage und bedrohe die Gewährung von EU-Subventionen, sagte er. Tschechien hat nach 3 Jahren Unterbrechung wieder einen Botschafter in Syrien. Vyacheslav Bivoňka, der bisher die zuständige Vertretung in Damaskus als Charge d'Affaires geleitet hatte, hat am Dienstag dem syrischen Außenminister Assad al-Sharbani sein Beglaubigungsschreiben überreicht. Die bisher letzte tschechische Botschafterin in Damaskus war Eva Filipi, die 13 Jahre lang bis 2023 vor Ort war. Die bestehenden Reaktorblöcke im Kernkraftwerk Dukovany können ab ihrer Inbetriebnahme insgesamt bis zu 80 Jahre lang, also etwa bis 2065, betrieben werden. Dies geht aus einer Analyse des Energieunternehmens ČEZ hervor, deren Ergebnisse am Donnerstag von Industrieminister Karel Havlíček vorgestellt wurden. Alle Blöcke in Dukovany verfügen derzeit über eine Betriebsgenehmigung des Amtes für Reaktorsicherheit bis Mitte der 2030er Jahre. Das Berufungsgericht in Prag hat die 3-jährige Bewährungsstrafe gegen den Direktor des Verlags Naše Vojsko Emerich Tretina aufgehoben. Tretina war im März vergangenen Jahres vom Bezirksgericht in Prag 5 wegen des Verkaufs von T-Shirts, Tassen und Bildern mit Nazi-Motiven verurteilt worden. Nach Aussage einer Gerichtssprecherin im 5. Prager Stadtbezirk befand das Stadtgericht in Prag, dass es sich hierbei nicht um eine Straftat, sondern um eine Ordnungswidrigkeit handle. Die Tschechische Philharmonie wird in der kommenden Saison 72 Konzerte in Tschechien, 22 im Ausland und über 300 weitere Veranstaltungen anbieten. Dazu kommen noch 37 Konzerte des Tschechischen Vereins für Kammermusik. Das Orchester stellte am Donnerstag sein Programm für die 131. Spielzeit vor. Der US-amerikanische Dirigent Semyon Bitschkov eröffnet am 1. September seine 9. Saison an der Spitze der Tschechischen Philharmonie. Seine Programme legen den Schwerpunkt auf die Meisterwerke des russischen Repertoires, darunter Kompositionen von Schostakowitsch, Mussorgsky, Stravinsky und Rachmaninow. Die Tschechische Philharmonie gedenkt zudem des 200. Todestags von Ludwig van Beethoven mit einer Aufführung seiner 9. Symphonie. Der legendäre tschechische Diskuswerfer Imrich Bugár ist am Mittwoch im Alter von 70 Jahren verstorben. Dies bestätigte das Armeesportzentrum Dukla in Prag. Bugár ist der allererste Weltmeister im Diskuswurf. 1983 gewann er Gold in Helsinki, wo damals die ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften stattfanden. Zuvor hatte er 1980 in Moskau olympische Silber geholt. Im vergangenen Jahr wurde Bugár mit dem Emil Satopek-Preis für tschechische Sportlegenden ausgezeichnet. Zum Schluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien bewölkt, in mehreren Schlesien am Vormittag noch heiter. Im böhmischen Landesteil gibt es von Westen her Regen oder Schneeregen. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 7 bis 11 Grad.
Soweit die Nachrichten vom Donnerstag. Danke an Marketta. Der anstehende NATO-Gipfel im Sommer ist Anlass für einen Streit darüber, wer Tschechien dort repräsentieren soll. Seit seinem Amtsantritt hat diese Funktion bisher immer Staatspräsident Petr Pavel übernommen. Die Regierung von Premier Andrej Babiš nimmt dies nun für sich selbst in Anspruch. Pavel jedoch insistiert, dass er das Recht zur Vertretung Tschechiens habe. Mehr über diesen Streit von Till Janzer.
Die Beziehungen zwischen Präsident Petr Pavel und der Regierung Babiš sind von Anbeginn nicht gerade gut. Denn das tschechische Staatsoberhaupt hatte sich geweigert, den Ehrenvorsitzenden der Autofahrerpartei Motoristy Sobě, Filip Turek, zum Minister zu ernennen. In diesem Zusammenhang gab es auch eine Auseinandersetzung mit dem Vorsitzenden der Partei und Außenminister Petr Matzinka. Seitdem besteht die Regierung darauf, dass Präsident Pavel nur noch im Rahmen seiner verfassungsmäßig festgeschriebenen Kompetenzen agiert. Unter anderem gehört laut dem Kabinett nicht dazu, dass Pavel die Vertretung Tschechiens beim NATO-Gipfel in Ankara im Juli übernimmt. Premier Andrej Babiš, Verteidigungsminister Jaromír Zuna und Außenminister Matzinka sollen dorthin reisen, nicht aber Petr Pavel, für den die Teilnahme in den vergangenen Jahren aber Usus war. Nun hat der Staatspräsident am Mittwoch einen Brief an Babiš geschrieben. In diesem kündigt er an, aufgrund seiner Stellung als höchster Armeechef die tschechische Delegation leiten zu wollen. Und in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks sagte Pavel:
Ich gehe davon aus, dass sich der Premier dessen bewusst ist, was die Verfassung sagt, und dass auch Außenminister Matzinka anerkennt, nicht in der Position zu sein, über meine Teilnahme zu entscheiden. Wenn jemand in dieser Frage eine Entscheidung trifft, dann ist das der Premier. Der Minister führt nur aus, was ihm der Regierungschef sagt.
Premier Babiš hat bisher noch nicht auf die Bitten tschechischer Medien reagiert, sich zu Pavels Brief zu äußern. Dafür aber Außenminister Matzinka. Er betonte, dass nur jene Politiker Tschechien bei Gipfeltreffen im Ausland repräsentieren sollten, die auch Entscheidungskompetenzen haben. Zuvor hatte Matzinka bereits betont, dass die Außenpolitik von der Regierung gestaltet werde und die Delegation daher vom Premier angeführt werden sollte. Denn Tschechien sei keine Präsidialrepublik, so der Außenminister. Dazu sagte Petr Pavel:
Der Außenminister darf durchaus seine eigene Meinung haben, die werde ich ihm nicht nehmen. Aber er kann nicht entscheiden, ob der Staatspräsident, der das Land an erster Stelle nach außen vertritt, zum Treffen von Staatsoberhäuptern fährt oder nicht. Letztlich entscheidet noch nicht einmal die Regierung. Sie kann nur zur Kenntnis nehmen, dass der Staatspräsident zum Gipfel fährt und unternimmt dann alles, damit er dorthin fahren kann.
Babiš hatte im März seine eigene Teilnahme am NATO-Gipfel sowie die von Außenminister Matzinka als logisch bezeichnet. Denn als Regierungsvertreter könnten sie zusammen besser erläutern, warum die Verteidigungsausgaben im tschechischen Staatshaushalt für dieses Jahr nur knapp 2% erreichen. Dies wird die NATO-Vorgaben nämlich nicht erfüllen. Allerdings sagt der Verfassungsrechtler Ondřej Preuss von der Prager Karls-Universität, dass man zwischen der reinen Repräsentation des Staates nach außen und den Entscheidungskompetenzen unterscheiden müsse.
Wenn es um Entscheidungen geht, die den Inhalt der Außenpolitik betreffen, braucht der Staatspräsident laut Verfassungsartikel 63 die Gegenzeichnung durch die Regierung. Der Präsident gibt dem dann nur die angemessene Symbolik. Doch lässt sich meiner Meinung nach daraus nicht eindeutig schließen, dass der Präsident nicht die repräsentative Rolle erfüllen kann oder darf.
Tatsächlich sind früher häufig sowohl der Präsident als auch der Premier zu NATO-Gipfeln gereist. Laut Preuß ist es aber das erste Mal, dass sich beide Seiten darüber nicht einig sind. Petr Pavel hat laut neuesten Informationen mit Andrej Babiš immerhin bereits telefonieren können. Demnach ist in der übernächsten Woche ein Treffen geplant, bei dem sich beide über die Besetzung der tschechischen Delegation für den Gipfel unterhalten wollen.
Der tschechische Militärnachrichtendienst hat im März an einer internationalen Geheimdienstoperation gegen die russische Hackergruppe APT28 teilgenommen. Die Aktion wurde vom US-amerikanischen FBI koordiniert. Ferdinand Hauser kennt die Einzelheiten.
Über nicht hinreichend gesicherte WLAN-Router erhielten die Hacker der Gruppe APT28 Zugang zu den Servern ihrer Opfer. Dies waren mehrere staatliche Organisationen in Tschechien. Die Hackergruppe, die nach Einschätzung westlicher Geheimdienste vom Kreml finanziert wird, konnte etwa Passwörter und Zugangsdaten abgreifen, sowie E-Mails und chiffrierte Online-Kommunikation mitlesen. Laut Einschätzung des Militärnachrichtendienstes wurden vor allem strategische Daten gesammelt, die gegen militärische und staatliche Ziele in Tschechien und im Ausland verwendet werden sollten. Betroffen seien dabei auch Partner in der NATO und der EU. Tomáš Krejčí ist der stellvertretende Direktor des tschechischen Amtes für Cyber- und Informationssicherheit. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks schilderte er das Vorgehen der Hacker.
Sie haben die Router komplett unter ihre Kontrolle gebracht. Anschließend konnten sie sehen, wer welche Websites besucht. Und die Gruppe konnte die Rechenleistung der Router verwenden, damit es etwa so aussieht, dass der Angriff direkt vom entsprechenden Gerät stammt.
Bei den kompromittierten Modellen handelt es sich um Router vom chinesischen Hersteller TP-Link, bei denen die herstellerseitig eingestellten Passwörter nicht geändert wurden. Die betroffenen Modelle werden vor allem in kleineren Büros eingesetzt. Produkte der Marke TP-Link nutzen aber auch viele Privathaushalte. Laut Tomáš Krejčí besteht für diese aber keine Gefahr.
Zum einen handelte es sich nicht um ganz einfache Router. Zum anderen verwendet man im Falle einer Internetverbindung zu Hause einen privaten Router und hat keine öffentliche IP-Adresse, die für alle einfach so sichtbar ist. Es sind deshalb nicht alle Internetnutzer davon betroffen.
Dennoch forderte der tschechische Militärnachrichtendienst am Mittwoch auch Privatnutzer dazu auf, als Präventivmaßnahme die Sicherheitseinstellungen ihrer Heimelektronik zu überprüfen. Geräte sollten regelmäßig aktualisiert werden, zudem müsse man starke Passwörter verwenden, hieß es. Durch die Geheimdienstoperation unter Federführung des FBI konnte den Hackern der Zugang zu den betroffenen Servern entzogen werden. Jan Pejšek, Sprecher des tschechischen Militärnachrichtendienstes, teilte dem tschechischen Rundfunk mit:
Der Kern der internationalen Aktion war es, den Angreifern den Zugang zu den infizierten Geräten zu verwehren und einen weiteren Missbrauch zu verhindern.
Die Gruppe APT28, die auch unter anderen Namen auftritt, ist den Sicherheitsbehörden laut dem Cybersicherheitsexperten Tomáš Flieder gut bekannt.
Mitunter wissen wir bei Cyberangriffen nicht, wer dahinter steckt. Diese Gruppierung ist aber eine Ausnahme. Sie agiert sehr professionell und ist seit vielen Jahren aktiv. Wir wissen, dass es sich um eine Einheit handelt, die zum russischen Militär und dessen Nachrichtendienst GRU gehört.
Laut Einschätzung des FBI fanden die Cyberangriffe von APT28 mindestens seit 2024 statt. Insgesamt waren 16 Länder an der Geheimdienstaktion gegen die Hacker beteiligt, darunter neben Tschechien auch Kanada, Dänemark, Norwegen oder die Ukraine. Der deutsche Verfassungsschutz teilt in einer Aussendung mit, insgesamt habe es Angriffe auf mehrere tausend öffentlich auffindbare TP-Link-Geräte gegeben. Rund 30 verwundbare Geräte seien auch in Deutschland festgestellt worden.
Das war unser Tagesecho am Donnerstag. Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Und wir begeben uns an die tschechisch-deutsche Grenze. Bereits zum 49. Mal werden heute die Grenzland-Filmtage eröffnet. Die mehrtägige Kulturveranstaltung in der oberfränkischen Porzellanstadt Selb und dem tschechischen Asch hat sich längst einen Platz auf der Festivallandkarte erarbeitet. In diesem Jahr werden 81 Filme aus 30 Ländern gezeigt, darunter auch 11 Produktionen mit tschechischer Beteiligung. Noch einmal ist nun Ferdinand Hauser am Mikrofon. Er hat ein Interview geführt über die Geschichte der Grenzland-Filmtage und das diesjährige Programm, nämlich mit Kerstin Fröber. Sie ist die erste Vorsitzende des Vereins zur Förderung grenzüberschreitender Film- und Kinokultur, der das Festival organisiert.
Kerstin, am 9. April beginnen wieder die Grenzland-Filmtage. Wie viele Filme gab es denn in diesem Jahr, die in die engere Auswahl kamen und wie läuft diese Auswahl überhaupt ab für dieses Programm, das ihr da zusammengestellt habt? Es werden ja 81 Filme gezeigt. Wie kuratiert ihr die?
Also es kamen diesmal knapp 850 Einreichungen. Das ist schon sehr, sehr viel. Und davon kann man dann immer ein paar auch relativ schnell aussortieren, weil sie einfach thematisch nicht zum Festival passen. Aber am Ende hat man dann doch immer noch mal sehr viel mehr Filme, die man eigentlich gut und zeigenswert findet, als man wirklich zeigen kann. Und dann ist es schon immer ein herausfordernder Prozess. Bei uns ein sehr basisdemokratischer Prozess. Es gibt also ein ganzes Sichtungsteam. Und da kann jeder so für seine Favoriten argumentieren und da ist auch nicht immer 100% Einigkeit, aber ich finde, das macht auch gerade den Reiz aus, dass dann wirklich auch eine große Vielfalt sich durchsetzen kann und am Ende dann hoffentlich auch für jeden Zuschauer der passende Film dabei ist.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, manche Filme haben thematisch nicht so gepasst. Was ist denn das große Thema des Festivals?
Also wir haben zum einen traditionell einen großen Schwerpunkt Richtung Osteuropa. Das ist einfach auch geografisch bedingt, dadurch, dass die Stadt selbst ja sehr nah an der tschechischen Grenze liegt, auch entsprechend dann zu einer Zeit des Festivals schon entstanden ist, als hier noch eine sehr harte Grenze war mit dem Eisernen Vorhang. Und da kam damals schon die Idee auf, man müsste doch mal über diese Grenze gucken und mal schauen, was da eigentlich so passiert. Und hat dann eben dieses Medium Film entdeckt, um da wirklich auch einen Dialog zwischen den Kulturen, zwischen Ost und West herzustellen. Und so in den letzten Jahren haben wir aber auch diesen Namen Grenzland-Filmtage so ein bisschen zum Anlass genommen, zu sagen, wir wollen Grenzthemen aller Art zeigen. Das können eben geografische Grenzen sein, können aber auch Grenzen im übertragenen Sinne sein.
Du hast gerade schon den Eisernen Vorhang erwähnt. Die Grenzland-Filmtage finden ja dieses Jahr zum 49. Mal statt. Der absolute Wahnsinn. Nächstes Jahr das große Jubiläum, dann das 50. Mal. Was war denn 1977 der Anlass? Wie entstand dieses Festival? War das damals auch schon deutsch-tschechisch gewissermaßen oder tschechoslowakisch?
Also da muss ich natürlich ehrlicherweise sagen, das war auch vor meiner aktiven Zeit. Also das Festival ist tatsächlich älter als ich selbst. Und nach den Überlieferungen her ist es so, dass es eine Gruppe Jugendlicher war aus Wunsiedel damals noch. Und dort haben auch die ersten Grenzland-Filmtage stattgefunden, damals noch als, ich meine, Wunsiedler-Filmtage. Und die hatten einfach Lust darauf, Filme zu zeigen. Und dann hat sich das relativ schnell verselbstständigt, war dann ein paar Jahre in Bad Alexandersbad, bis es dann erst nach Selb Anfang der 80er Jahre gewandert ist und dort dann geblieben ist. Und da ist dann auch dieser Fokus Richtung Osteuropa entstanden.
Heute findet das Festival ja nicht nur in Selb statt, glaube ich, sondern auch in Asch, oder? Ist es so? Und werden also alle Filme auf beiden Seiten der Grenze gezeigt? Oder wie funktioniert das eigentlich?
Genau, also wir haben tatsächlich jetzt fast vor 10 Jahren dann auch schon zu den 40. Grenzland-Filmtagen angefangen, auch diese grenzüberschreitende Film- und Kinokultur wortwörtlich zu nehmen und sind dann auch eben über die Grenze gegangen und haben eine Spielstätte in Asch noch dazu genommen. Und zwar findet das da im Kulturzentrum La Ritma statt. Und da können wir aber nicht alle Filme zeigen, die wir im Programm haben, weil hier in Selb haben wir letztendlich mehrere Leinwände, die wir parallel bespielen können. Und dort haben wir ja nur einen Saal, den wir nutzen können. Und da hängt es immer auch so ein bisschen davon ab, welche Kapazitäten da in Asch gerade sind. Und unser Ziel ist es, dass wir da im besten Fall auch immer zumindest an 3 Tagen Programm spielen können. Und da wird dann entsprechend auch nochmal eine separate Auswahl getroffen und es gibt auch immer so 1-2 Filme, die exklusiv nur in Asch laufen.
Ja, was sind denn dieses Jahr so die großen Programm-Highlights? Gibt's Filme, auf die du dich besonders freust?
An sich sind natürlich alle Filme, die es dann in diese Endauswahl geschafft haben, weil es sind ja gerade mal 10-15% von all den Einreichungen, die wir bekommen haben, in gewisser Art und Weise dann auch Highlights, die sich durchgesetzt haben. Aber natürlich gibt's da auch immer noch mal so ein paar Besonderheiten, auf die ich mich sehr freue und gerade auch jetzt mit diesem Fokus Richtung Osteuropa und die direkten Nachbarn in Tschechien haben wir schon einige Filme im Programm, auf die ich mich auch sehr freue. Zum Beispiel haben wir zwei Spielfilme, die sich mit vietnamesischen Minderheiten beschäftigen und zwar auch beidseitig der Grenze. Also wir haben einen Film, Summer School 2001, der spielt in Chep, also wirklich sehr nah auch an Selb und Asch. Und ist ein Debütspielfilm, der eben in der vietnamesischen Community spielt. Und wir haben aber auch mit Lonig und Herr Wendel einen Debütspielfilm, der auf der deutschen Seite im Erzgebirge spielt und auch eben vietnamesische junge Leute im Fokus hat. Und das finde ich super spannend, dass hier auch so diese beiden Seiten der Grenze zusammenkommen.
Habt ihr denn jedes Jahr einen gewissen tschechischen Anteil am Festival? Also versucht ihr da gezielt auch tschechische Filmproduzenten anzuschreiben oder irgendwie, weiß ich nicht, mit Filmhochschulen zu kooperieren oder irgendwie, um ja eben tschechische Filme ins Programm aufnehmen zu können?
Natürlich wünschen wir uns das immer. Das hat in der Vergangenheit nicht ganz so zahlreich geklappt, wie es zum Glück jetzt ist. Wir bemühen uns gerade auch eben für die Vorstellungen in Asch da auch immer exklusiv einen tschechischen Spielfilm zu organisieren. Und in den letzten Jahren hat sich das ganz gut verselbstständigt, dass wir auch immer gut versorgt werden von verschiedenen Hochschulen, zum Beispiel von der FAMU in Prag oder auch der Thomas Sparta Universität in Zlin. Und die schicken immer ganz, ganz tolle Spielfilme und das ist immer super spannend, was da so der Nachwuchs zu bieten hat.
Mhm. Es sind auch einige Kurzfilme, einige tschechische Produktionen, ne, dabei.
Genau, und da ist schon auch super interessant, was für eine Bandbreite da kommt. Also da ist Animationsfilme sind da dabei, auch animierte Dokumentarfilme zum Beispiel, aber Spielfilme in allen Facetten, also auch ganz unterschiedliche Genres, vom Horrorfilm bis zur schwarzen Familienkomödie ist da alles dabei.
Beim Durchschauen des Programms ist mir noch ein interessanter Film aufgefallen aus deutsch-tschechischer Perspektive, in dem es um die Vertreibung der Sudetendeutschen geht. Also der Film heißt 80 Kilo Heimat. Worum geht's da genau? Kannst du das erzählen, was das für ein Konzept ist?
Das ist ein sehr persönlicher Dokumentarfilm. Der Filmemacher ist der Enkel, der die Lebensgeschichte sozusagen von seiner Oma hier filmisch festhält und die wurde eben damals vertrieben aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Tirschenreuth, also auch mit einem gewissen Regionalbezug. Von dem her wird es bei uns auch im Regionalprogramm laufen und hat dadurch auch letztendlich den Platz im Programm gefunden, weil wir eigentlich keine spielfilmlangen Dokumentarfilme zeigen und der dauert auch eine gute Stunde, hat aber finde ich wirklich schon auch die Berechtigung, dass wir den zeigen und uns da die Zeit für nehmen, weil hier dieses Thema halt auch nicht anklagend angegangen wird, sondern auf eine sehr persönliche Art und Weise. Also wir begleiten hier Enkel und die Großmutter, wie sie eben ins Heimatdorf der Großmutter fahren, wo sie dann auch ihr Elternhaus besucht und es da eben zu direkten Begegnungen kommt und es ist wirklich sehr herzerwärmend, sich das anzuschauen.
Werden bei dem Festival eigentlich auch Preise vergeben? Gibt es irgendwelche besonderen Auszeichnungen, die Filmemacher im Idealfall mit nach Hause nehmen können?
Also wir haben Publikumspreise, die werden auch in verschiedenen Kategorien vergeben, also für die Spielfilme, für die Kurzfilme. Wir haben auch so eine Zwischenkategorie mit den mittellangen Spielfilmen für Dokumentarfilme und auch bei den Kinderkurzfilmen wird ein Preis vergeben, der auch direkt von einem Kinderpublikum gewählt wird. Dann haben wir auch ein paar Jurypreise. Da gibt es zum einen den Preis der Stadt Selb für den besten osteuropäischen Film, der auch mit 1.500 € dotiert ist. Wir haben einen Nachwuchsfilmpreis, gestiftet von der Sparkasse Hochfranken mit 500 €. Und seit ein paar Jahren gibt es auch noch den Indie Award für den besten Independent-Film im Programm, der ebenfalls mit 500 € dotiert ist, gestiftet von Probau Massivhaus.
Wir haben es schon erwähnt, das Festival feiert nächstes Jahr das 50. Jubiläum. Ich meine, wahrscheinlich wirst du derzeit damit beschäftigt sein, den aktuellen Durchgang zu planen in den letzten Zügen und die Vorbereitungen laufen bestimmt auf Hochtouren. Aber denkt ihr auch schon ans nächste Jahr, wie ihr das Jubiläum feiern wollt?
Natürlich ist es schon länger auch im Hinterkopf und es ist ja auch alles andere als eine Selbstverständlichkeit, vor allem wenn man sich auch nochmal vor Augen hält, dass der seit dieser Gründung jetzt über fast 5 Jahrzehnte das Festival wirklich rein ehrenamtlich getragen wird und das ist wirklich eine Besonderheit, dass sowas dann so lange überlebt, auch in so einer ja doch eher etwas strukturschwachen Region, die wir hier haben und wir haben schon vor, das Gebühren zu feiern und haben dafür uns auch für nächstes Jahr das Rosenthal-Theater gesichert für einen großen Festakt zur Eröffnung. Da wird es dann auch einen Tag länger gehen. Das heißt, wir fangen am Mittwochabend schon an mit einem großen Stummfilmkonzert. So viel kann ich an der Stelle schon verraten, aber die weiteren Details folgen dann natürlich erst später.
Ja, wunderbar. Das klingt aber ganz toll. Dann ganz vielen Dank für das Gespräch dir und für den Einblick in die Grenzland-Filmtage. Ich wünsche euch viel Erfolg.
Vielen Dank.
Die Grenzland-Filmtage dauern noch bis Sonntag, also bis zum 12. April. Das gesamte Festivalprogramm findet sich online unter www.grenzlandfilmtage-selb.de. Tickets für die einzelnen Vorführungen können an den Abendkassen der jeweiligen Kinos erworben werden. Und damit endet unsere heutige Sendung. Daniela Honigmann sagt Danke fürs Zuhören, Tschüss und Naslishe Noh.